Deutschlandfunk.
Jetzt tut sich was. Wir hören jetzt mal
richtig
rein.
Wir sehen, es öffnet sich die Flügeltür in Rom auf der Loggia am Palast. Und Sie hören im Hintergrund die Menge, die jetzt ruft und die jetzt erwartet, dass der Name des künftigen Papstes bekannt gegeben wird. Wir hören den Fernsehturm im ersten Programm in der ARD. Und noch großer Lärm.
Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Dann ich, oder?
Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Robert Francis Prevost, 69 Jahre alt, Präfekt der Vatikanbehörde für Bischöfe. Ein US-Amerikaner ist jetzt der neue Papst.
Leo der 14., wenn ich das richtig verstanden habe. Den Namen würde er sich geben. Habe ich das richtig verstanden?
Der erste US-Amerikaner.
Der erste US-Amerikaner. So, erste Reaktion. Benedikt Schulz.
Darf ich es ganz ehrlich sagen?
Bitte.
Ich habe heute Mittag zu der Kollegin Luisa Mayer noch gesagt, ich schreibe auf meine Liste heute nochmal Robert Prevost drauf, damit ich nachher sagen kann, ich hab's gewusst. Entschuldigung dafür. Nein, also es ist natürlich das ist schon wirklich bemerkenswert, dass jetzt ein US-amerikanischer Kardinal, der auch nicht nur auf die USA beschränkt ist, ein Kenner der Weltkirche, dass der zum neuen Papst gewählt wird, auf vieler Hinsicht bemerkenswert. Gerade in einer Situation, die Welt ist in Aufruhr unter einem US-Präsidenten Donald Trump, das ist natürlich auch mal eine Aussage. Und dass er sich jetzt Leo der 14. nennt, Herr Sautermeister, da können Sie mich im Notfall noch korrigieren. Leo der 13., der Papst, der besonders als Diplomat, als Friedensdiplomat auch bekannt geworden ist, derjenige, den man heute auch immer noch so als denjenigen bezeichnet, der überhaupt der ganzen päpstlichen Diplomatie erstmal so ein Image gegeben hat oder auch das gezeigt hat, was für Möglichkeiten vatikanische bzw. die Diplomatie des Heiligen Stuhls hat. Insofern ist das jetzt in einer Zeit, in der viele Kriege, viele Konflikte auf der Welt herrschen, ist das natürlich ein Zeichen, das auch Richtung Menschenrechte, Richtung Frieden geht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was ihn auch auszeichnet, eben als jemand, der auch beide Lager, glaube ich, gut verbinden kann. Das sieht man an der schnellen Wahl schon. Er ist, und das ist auch bemerkenswert, er gehört dem Augustinerorden an, war auch Missionar in Peru. Das heißt, er führt letztlich dieses an die Ränder gehen, im Blick auf die Armen fort. Ja, und die Frage ist, die Bilder sind schon für sich sprechend. Ich glaube, und Sie sehen die ganzen Kameras nochmals zurück. Er steht sehr für Synodalität. Also man kann sagen, er ist jemand, glaube ich, der den Kurs fortführt und dadurch, dass er eben die Vatikanbehörde für Bischöfe leitet, hat er doch auch schon viel Erfahrung, kennt viele und ich muss sagen, das macht die Spannung noch größer. Was kommt? Wie gesagt, der erste US-Amerikaner.
Und ein Wer ist Robert Prevost? Wir können noch ein paar Informationen über ihn geben. Robert Prevost wurde am 14. September 1955 in Chicago geboren. Wir haben es gesagt, er war lange Generalprior des Augustinerordens. Ja, er gilt als Kenner der Weltkirche und war auch lange Geistlicher in Peru. Also auch jemand, der sozusagen vertraut ist mit dem globalen Süden. Und diese Wahl ist auf jeden Fall, würde ich sagen, auch eine ganz deutliche Klatsche in das Gesicht von Donald Trump und von Donald Trumps Flüchtlings- und Migrationspolitik.
Inwiefern?
Ja, Prevost ist eben jemand, der die Flüchtlingspolitik von Donald Trump eben anders gesehen hat, der als bescheiden gilt und der da einen anderen Kurs fährt.
Mhm. Den Namen wollen wir uns nochmal genau, das sind ja sehr, sehr symbolische Namen, die auch ein Programm beinhalten. Bei Franziskus eben die Rückwendung zur Armut. Jetzt Leo steht ja für Matthias Giert für einen, sagen wir, einen sehr entschiedenen oder einen reformatorischen auch, aber eine sehr starke Persönlichkeit in der Kirchengeschichte.
Absolut, eine starke Persönlichkeit, und insofern ist natürlich den Anklang, den er daran nimmt, das ist gerade schon gesagt worden, einfach eine sehr, sehr starke Aussage, die in diesen Papstnamen ja immer liegt.
Ja, und ich meine, Leo der 13. hat die erste Sozialenzyklika, ja, Rerum Novarum, gebracht. Und wichtig, wenn man sieht, ja, wie wichtig Papst Franziskus mit Laudato Si, mit Fratelli Tutti, also das Thema des Sozialen war, ist das schon eigentlich ein, wenn ich das sagen darf, ein kluger Schachzug. Nicht Franziskus der 2. zu sein, aber doch ein Papstname, der wirklich für die soziale Frage steht.
Für die Hörerinnen und Hörer, die später zugeschaltet haben, der Name des neuen Papstes ist bekannt gegeben worden. Es ist der US-amerikanische Kardinal Robert Francis Prevost, und er hat den Namen Leo der 14. oder Leo den 14. gewählt. Luisa Mayer, welche Kirche hat Franziskus seinem Nachfolger hinterlassen?
Er hat eine Kirche hinterlassen, in der Franziskus vorsichtig angefangen hat, Dinge anders zu machen als die Päpste vor ihm. Sehr vorsichtig. Manche haben ihn Reformer genannt. Ich finde, wenn man dann unterm Strich guckt, was quasi auf dem Papier und kirchenrechtlich er reformiert hat, ist das eher ein dünnes Ergebnis. Aber er hat Frauen bei der Weltsynode das Stimmrecht gegeben. Er hat eine Weltsynode überhaupt einberufen. Sprich, er hat Interesse dafür gezeigt, auch mit Menschen, die nicht geweiht sind, die keine Priester sind, ins Gespräch zu kommen und die zu beteiligen. Dieser Prozess geht weiter bis 2028. Er hat aber auch natürlich hinterlassen eine römisch-katholische Kirche, in der jahrzehntelang Kinder und Jugendliche in allen Teilen der Welt massiv missbraucht worden sind und wo Priester, Bischöfe, vergangene Päpste alles dafür getan haben, diesen sexuellen Missbrauch zu vertuschen und nicht an die Oberfläche geraten zu lassen. Da hat er Gesetze entlassen, er hat auch Täter teilweise entlassen. Viele, auch Betroffene, werfen ihm vor, da eben nicht ausreichend konsequent genug gehandelt zu haben. Er hat zwar mit Betroffenen immer gesprochen, aber dieser Missbrauchskomplex ist auf jeden Fall etwas, wo mit Prevost sich auch beschäftigen werden muss.
Ja, und ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist auch, Papst Franziskus hat mit Prädikate Evangelium nochmals die Kurie reformiert. Und die Frage ist, wird Prevost das weiter fortführen, dass die Kurie wirklich da ist für die Weltkirche, für die Bischöfe, die Dienstfunktion und ganz stark an dem Paul VI. Ich denke, da kann man gespannt sein, gelingt es ihm hier wirklich diesen Weg weiterzugehen? Und eben, auch wie Sie, Frau Mayer, gesagt haben, genau die Frage mit der Aufarbeitung, dem Umgang mit sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der Kirche. Papst Franziskus hat hier mit verschiedenen Verschärfungen durchaus wirklich Impulse gesetzt, aber weltweit wird es doch noch so heterogen angesehen in verschiedenen Ländern der Welt. Auch mit diesem Thema wird er sich unbedingt
befassen. Und er ist eben auch jemand, der da jetzt nicht komplett irgendwie ein großes Vorbild ist. Ich lese in der New York Times zum Beispiel, dass er eben auch als Kardinal kritisiert wurde über seinen Umgang mit Priestern, denen sexualisierte Gewalt vorgeworfen wurde.
Also das hängt dem neuen Papst weiterhin an, dieses doch sehr, sehr schwere Gewicht, dieser Mühlstein um den Hals, Benedikt Schulz?
Das kann man so sagen. Also zum einen das und zum anderen ist auch noch gar nicht klar, in welche Richtung er, was auch so ein Thema geht, das hängt dann ja damit zusammen, was die Sexualmoral der römisch-katholischen Kirche angeht. Ich verstehe es so, dass er sich dahingehend nicht besonders klar in die eine oder in die andere Richtung geäußert hat, sondern eher, ich sage jetzt mal vorsichtig, konservativ. Was natürlich dafür sprechen könnte, dass dann eben eine solche Person, die auf der einen Seite das von Franziskus begonnene Werk weiter fortsetzt, ich will nicht sagen ein Kompromisskandidat ist, aber offenbar ein Kandidat, auf dem sich dann eben doch auch unterschiedliche Lager gut einigen konnten.
Mehrfach gefallen jetzt der Begriff synodaler Weg. Das war ein 2019 von deutschen Bischöfen initiierter gemeinsamer Weg, eine Suche nach Reformen in den Kirchen, eben auch als Ergebnis des Missbrauchsskandals. Wo kann man, Professor Sautermeister, sagen, steht dieser synodale Weg heute? Wohin bewegt er sich oder tritt er auf der Stelle?
Ja, der synodale Weg ist ja sozusagen als Prozess abgeschlossen und wird überführt. Jetzt ist der synodale Ausschuss, in dem die Fragen weiter sozusagen behandelt werden und eben die weiteren strukturellen Fragen geklärt werden. Der synodale Weg ist, und das haben wir jetzt ja erst wieder gesehen, auch zum Tod von Papst Franziskus, wie kommentiert wurde. Also der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Betzing, hatte ja auch nochmal ganz klar gesagt, dass der synodale Weg etwas ist, das im Einklang und in Abstimmung mit dem Papst ist, während es dann Papst Franziskus damals gewesen ist, während es andere gibt, die natürlich auch hier eine kleine Anzahl deutscher Bischöfe, die das ja ganz komplett anders sehen. Das heißt, auch hier wird die Frage sein, gelingt es, den deutschen synodalen Weg so zu vermitteln mit dem römischen Denken, ich sage jetzt ganz bewusst Denken, weil ja vieles auch, hatte man den Eindruck, gar nicht so verstanden wurde. Also gelingt das, das zu übersetzen, ist mit...
Jetzt müssen wir einmal nach Rom gucken.
Genau.
Der Papst tritt auf die Loggia.
Wir sehen, dass sich wiederum der Vorhang hebt in Rom auf der Loggia und jetzt gleich wird der neue Papst, der US-Amerikaner Robert Prevost, der den Titel Leo XIV. Trägt. Er wird jetzt zur Menge sprechen. Noch winkt er, er strahlt, er winkt den Menschen zu mit, wie ich sagen würde, fröhlichem Gesicht. Leo XIV. Ist der neue Papst der römisch-katholischen Kirche und er wird jetzt gleich sprechen zu den Menschen. Eine große Menge auf dem Petersplatz. Noch winkt der neue Papst. Er winkt dieser großen Menschenmenge zu, überwältigende Stimmung da. Menschen mit Tränen sieht man auch, ein Kind im Augenblick, das hochgehoben wird. Man sieht US-Flaggen, denn von dort kommt der neue Papst und jetzt gleich wird er wohl den Menschen etwas sagen. Wir erinnern uns, vor 12 Jahren das erste Wort von Franziskus war Buonasera, guten Abend. Und dann, Matthias Giert hat es eben geschildert, forderte er auch die Menschen auf, für ihn, für den Papst zu beten. Und er sprach dann mit der Menge ein Vaterunser, also ein sehr religiöser Augenblick. Im Moment ist eher Feststimmung und, ich will nicht sagen Kirmes, aber sagen wir mal Freude, Blaskapelle und man hört es im Hintergrund. Noch hat er nicht gesprochen, jetzt wird es möglicherweise gleich der Fall sein. Der neue Papst lächelt, aber vielleicht spürt er auch schon die Last des Amtes auf den Schultern und wir schauen uns gleich, genau, so, wir schauen uns gleich an, auch was er sagt, wie er sagt und wie er auftritt. So, er genießt offenbar diesen Zuspruch, die winkenden Menschen, die vielen Fahnen. Kinder sind dabei, also ein ganz gemischtes Publikum, junge Leute, ältere Leute. Und jetzt wird er wahrscheinlich gleich das Wort an die Menschen richten. An die Menschen auf dem Platz und natürlich weltweit. Viva il Papa, es lebe der Papst.
Rufen.
Hört man.
Viva il Papa, es lebe der Papst, Papst Leo XIV. Der 267. Papst der katholischen Kirche wird gefeiert.
267. Papst, genau. Die Kollegen von Phoenix haben es gerade gesagt. Und jetzt könnte der Papst gleich sprechen. Wir warten.
La pace sia con tutti voi.
Der Friede sei mit euch allen.
Fratelli, sorelle, carissimi.
Liebe Brüder und Schwestern, das ist der erste Gruß des auferstandenen Christi, der gute Hirte, der sein Leben aufgegeben hat für die Herde der Menschheit. Auch ich möchte, dass dieser Gruß des Friedens in ihre Herzen eintritt und alle Familien erreicht, alle Personen in aller Welt. Mein Gruß gilt für alle Völker, für den gesamten Erdkreis. Der Friede sei mit euch.
Sie sind nach wie vor live dabei auf dem Petersplatz in Rom, wo Papst Leo XIV. Gerade zur Menge spricht.
Der Friede sei mit euch.
Das ist der Friede des auferstandenen Christi. Ohne Waffen, demütig, waffenlos, inständig. Sie kommt direkt von Gott, Gott, der uns alle liebte.
Ancora conserviamo nei nostri orecchi.
In uns erklingen noch die Worte von Papst Franziskus, der Rom gesegnet hat. Der Papst, der Rom gesegnet hat, der gesamten Welt an jenem Ostersonntag seinen Segen spendete. Ich möchte diesen Segen wieder aufgreifen. Gott hat uns lieb. Gott liebt sie alle. Das Böse wird nicht die Oberhand gewinnen. Wir liegen alle in den Händen Gottes. Aus diesem Grunde, ohne Angst, verbunden, Hand in Hand mit Gott und unter uns, müssen wir voranschreiten. Wir sind Jünger Christi. Christus läuft uns voran. Die Welt braucht seine Erleuchtung. Die Menschheit braucht ihn als Brücke, um von Gott und seiner Liebe erreicht zu werden. Unterstützt einander, um Brücken zu bauen durch den Dialog, durch die Begegnung, um ein einziges Volk, das in Frieden lebt, dazustehen. Vielen herzlichen Dank an Papst Franziskus.
Das
danken möchte ich auch meine Mitbrüder, die Kardinäle, die mich gewählt haben als Nachfolger Petri, damit ich mit euch allen voranschreiten kann als vereinte Kirche im Lichte der Gerechtigkeit, des Friedens, um als Männer und Frauen zu wirken, die Christus treu sind, ohne Angst, um das Evangelium zu verkündigen und missionarisch zu wirken. Ich bin Sohn des heiligen Augustinus, gehöre dem Augustinerorden. Er sagte, mit euch bin ich Christ und für euch bin ich Bischof. In diesem Sinne können wir alle gemeinsam voranschreiten. Gehen jene Heimat, die Gott für uns vorbereitet hat.
Alla Chiesa di Roma, un saluto speciale.
Einen besonderen Gruß an die römische Kirche, an die Kirche in Rom.
Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria.
Wir müssen versuchen, gemeinsam als missionarische Kirche, als Kirche, die als Brückenbauerin den Dialog aufbaut und stets offen steht, mit offenen Armen einen so dicht gepackten Platz wie den heutigen aufzunehmen, durch den Dialog, durch unsere Präsenz, durch unsere Liebe. Wenn Sie es mir gestatten, nun auf Spanisch. Ich begrüße all diejenigen, die insbesondere aus der Diözese in Peru, meiner Diözese, hierher angereist sind. ein treues Volk ist seinem Bischof gefolgt, hat sich für ihn eingesetzt und hat vieles getan, um als Kirche dazustehen, die Jesus Christi treu bleibt. Ihnen allen, Brüder und Schwestern, in Rom, in Italien, in aller Welt. Wir möchten für Sie alle als synodale Kirche dastehen, eine Kirche im Aufbruch, die voranschreitet, sich für den Frieden einsetzt, für die Liebe, für die Nächstenliebe, stets versuchte, denjenigen zur Seite zu stehen, die leiden. Heute, an dem Tag, an dem wir die Mutter Gottes von Pompeji anbeten, die Mutter Gottes möchte immer mit uns voranschreiten und zur Seite stehen, Fürsprache für uns halten, uns unterstützen. Aus diesem Grunde möchte ich mit euch beten für dieses Amt, für die gesamte Kirche, für den Frieden in der Welt. Und wir ersuchen,
Ave
wir
Maria,
rufen
piena di grazia,
Maria an.
Il Signore con te. Tu sei benedetta fra
der
le donne,
neue Papst e betet il mit der Menge auf dem Petersplatz das Ave Maria jetzt. So, wir haben einen ersten Eindruck von Leo dem 14. bekommen. Seine ersten Worte, La pace sia con voi, der Friede sei mit euch. Matthias Kitt, wenn wir das vergleichen mit dem Buonasera von vor 12 Jahren, welche Botschaft, welche möglicherweise andere Art hat er oder in welcher anderen Art hat er kommuniziert? Wir haben gesehen, er erreicht die Menge. Also es war er ist wirklich angekommen, vielleicht sogar, kann man auch sagen.
Ganz anders, aber für mich gerade sehr überzeugend. Der Friede sei mit euch, das ist der liturgische Gruß, aber es ist natürlich ein politisches Statement. Und diese erste Aussage in Verbindung mit dem Namen, in Verbindung mit seiner Historie, mit seiner Biografie, ist ein Ausrufezeichen. Ich finde, dass das sehr deutlich hervorgetreten ist. Er ist anders aufgetreten, er trägt die Monzetta, er ist im klassischen Stil eines Papstes aufgetreten.
Also der Schulterkragen, der traditionelle.
Aber vielleicht ist das auch sehr klug, das zu machen in einer Situation, wo er sich sehr bewusst, auch das klug, nicht Franziskus II. Nennt, sondern einen ganz anderen Angang nimmt. Aber hier dann doch auch an Franziskus anschließt. Er hat an den Segen am Ostersonntag erinnert, an den letzten Auftritt des verstorbenen Papstes. Und er hat ganz wichtige Stichworte genannt. Er hat von der synodalen Kirche gesprochen. Und ich finde auch sehr überzeugend gerade, dass er seine Rede auf Spanisch fortgesetzt hat und das peruanische Volk angesprochen hat, wo er auch an Franziskus anschließt, dem Papst aus Lateinamerika. Also ich finde, diese ersten Momente sind sehr eigene Akzente, die er setzt, aber er stellt sich in einer, aus meiner Sicht, sehr positiven Weise in die Tradition seines Vorgängers.
Eine erste Reaktion, wenn ich das ganz kurz einflechten darf, von Bundeskanzler Friedrich Merz. Eure Heiligkeit, schreibt der Bundeskanzler, zu Ihrer Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche gratuliere ich Ihnen sehr herzlich. Durch Ihr Amt geben Sie in diesen Zeiten großer Herausforderungen Millionen von Gläubigen weltweit Hoffnung und Orientierung. Für viele Menschen sind Sie ein Anker für Gerechtigkeit und Versöhnung. In Deutschland blicken die Menschen mit Zuversicht und positiver Erwartung auf Ihr Pontifikat. Ich wünsche Ihnen für die vor Ihnen liegenden Aufgaben viel Kraft, Gesundheit und Gottes Segen, schreibt der Bundeskanzler, schreibt Friedrich Merz. Benedikt Schulz, Ihr Eindruck von diesem ersten Auftritt?
Also ich würde sagen, also es war tatsächlich eine Ansprache, die natürlich viel liturgisches Vokabular enthält, aber es war eine politische Ansprache. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber er hat wirklich sehr oft das Wort Friede gesagt. eine Welt ohne Waffen, waffenlos. Er hat natürlich auch gesagt, Brückenbauer, Brücken bauen, niemanden zurücklassen. Auch das geht natürlich ein bisschen auch in die Richtung von Donald Trump und auch in die Richtung, was der Kardinal, Dekan Giovanni Battista Re bei der Trauerfeier zu Papst Franziskus gesagt hat, wo Donald Trump ja auch vor Ort war und was ihm sofort spontan Applaus eingebracht hat. Ich glaube, dass das dass er anders, das haben Sie gesagt, Herr Giert, ganz anders aufgetreten ist. Nicht so charismatisch, so mit dieser sehr, 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 sehr volksnahen Art, wie Franziskus das getan hat. Aber ich glaube, als jemand, der, und da bin ich sehr gespannt drauf, der klare Worte finden wird, gerade eben auch in Richtung der US-Politik. Ich bin mir nicht sicher, wie klar er das ausformulieren wird, aber da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Mhm. Wobei das Wort Frieden ja vielleicht auch in Richtung Osten ging, in Richtung Moskau und dort könnte man sich ja auch vorstellen, dass das...
Wobei das Wort waffenlos natürlich auch interessant ist. Franziskus war ja auch jemand, der immer wieder gegen Aufrüstung, gegen Militarisierung gepredigt hat kritisiert wurde, dass er eben der Ukraine nicht zugestanden hat, ganz ausdrücklich sich eben mit Waffen gegen den Aggressor Russland zu verteidigen. Also wie er sich in diesen Friedensfragen auch diplomatisch positionieren wird, das wird sehr interessant sein.
Professor Sautermeister, Ihr Eindruck, dieser erste Auftritt jetzt, die Persönlichkeit, die da steht, rot gewandet, anders als Franziskus, haben wir schon herausgestellt, und dann die Botschaft, die erste.
Ja, ich denke, dass er nicht versucht, Franziskus zu kopieren oder ihm wirklich nachzuahmen, ist was ganz Entscheidendes und auch was sehr Kluges. Abgesehen davon zeigt es sein Profil, also mit der Namenswahl. Es ist sehr, sehr stimmig, so habe ich es erlebt. Es wurde ja schon gesagt, dieses Thema Frieden, aber auch das Thema Geschwisterlichkeit, Dialog. Das sind Themen, die ja sehr stark auch Papst Franziskus in Enzyklika Fratelli Tutti angespielt hat. Auch diese eine Weltgemeinschaft, alle zusammen, sozusagen unter dem Dach, könnte man sagen, oder in der Hand der Liebe Gottes. Also insofern knüpft er da sehr stark an, Klammer auf, Pontifex ist der Brückenbauer und die Brücke geht nach außen, aber ich habe auch den Eindruck nach innen, dass er zum Beispiel auch bestimmte Dinge anders gemacht hat, nicht dass die Bitte für ihn zu segnen. Er hat nicht das Vaterunser gebetet, das Ave Maria. Also das sind doch schon entscheidende Elemente, wo ich durchaus den Eindruck habe, ich würde sagen, etwas salopp formuliert, wenn ich Politiker wäre, würde ich sagen, ich habe wirklich versucht, alle Seiten irgendwo zu bedienen. Und das ist vielleicht auch genau das, was benötigt wird. Und wie Sie schon gesagt haben, dieses auch äußerliche Erscheinungsbild ist vielleicht auch in dem Punkt klar, ich falle nicht aus der Reihe. Ich schließe wieder an vor Franziskus, aber die Themen, die führe ich fort. Und wie gesagt, Synodale Kirche wurde genannt. Er hat sich dazu klar bekannt. Und ich denke, insofern wird das doch, man kann sehr gespannt sein, sehr neugierig.
Also ich würde sagen, zusammenfassend kann man sagen, inhaltlich auf Franziskus-Linie, stilistisch heute am ersten Tag jedenfalls nicht.
Genau. Ein US-Amerikaner, nochmal kurz zusammengefasst für die Hörerinnen und Hörer, die später dazugekommen sind. Es gibt einen neuen Papst, einen US-Amerikaner, Robert Prevost, der den Namen Leo den 14. gewählt hat. Sabine Meyer, wenn wir kurz nochmal zusammenfassen können, was wir über ihn wissen, welche Vita hat er bisher vorzuweisen?
Robert Francis Prevost ist geboren im September 1955 in Chicago. Er ist Augustiner, gehört dem Augustinerorden an und war von 2015 bis 2023 Bischof in Peru. Also jemand, der sozusagen ein US-Amerikaner ist, aber sehr lange in Südamerika gearbeitet hat. Jemand, der Nord und Süd quasi verbindet, den globalen Norden und den globalen Süden kennt, möglicherweise deswegen auch ein Kompromisskandidat, war der allererste US-Amerikaner als Bischof von Rom, als Papst. Und dann ausgerechnet jemand, der eben nicht Trumps Politik teilt, wie es andere Kardinäle nämlich durchaus tun, wie zum Beispiel Timothy Dolan, sondern jemand, der inhaltlich eben eher Franziskus folgt in seinem Einsatz eben für Migranten und Geflüchtete. In manchen Fragen scheint er noch nicht ganz klar sich positioniert zu haben, zum Beispiel in der Sexualmoral, wie umgehen mit queeren Menschen in der römisch-katholischen Kirche. Da wird sicher abzuwarten sein, ob er quasi sich da anschließt an Franziskus oder neue Akzente setzt oder möglicherweise auch da wieder traditionelle Akzente setzt. Ja, der erste US-Amerikaner.
Herr Sautermeister, was bringt Leo der 14., muss sich an den Namen noch gewöhnen, ich wollte schon Franziskus sagen, nein, Leo der 14. ist es. Was bringt er mit, wofür steht dieser US-Katholizismus? Es ist ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die größte Religionsgemeinschaft in den USA, glaubt man nicht, aber es gibt viele protestantische Denominationen, aber die sind halt unterteilt in viele unterschiedliche Gruppierungen.
Ja, der Katholizismus in den Vereinigten Staaten ist insofern besonders, dass er ja auch in sich sehr stark auch Spaltungen kennt. Auf der einen Seite was sehr Traditionelles, sehr stark, man sieht es daran, lebensschutzorientiert ist. Man hat den Eindruck, dass gerade das Thema Lebensschutz was ist, was auch zum Teil mit dem amerikanischen Konservatismus sehr eng in der Verbindung ist. Und dann auf der anderen Seite eben auch die offene Tradition. Also es spiegelt sich schon die amerikanische Gesellschaft auch ein bisschen wider. Wobei ich schon sagen muss, Papst Franziskus hat schon auch immer wieder Akzente gesetzt, dass er gerade eher in die Richtung geht, dass für den offenen Katholizismus, den weltoffenen Katholizismus und gerade nicht in den engen Katholizismus. Und insofern ist schon Prevost jemand, der die Situation im eigenen Land kennt. Und ich glaube, dass das damit auch diese Polarisierungen etwas ist, was für ihn nicht fremd ist, sondern eigentlich die Frage ist, wie gehe ich damit um? Daher glaube ich auch dieses Diplomatische, dieses auf viele Seiten Schauende. Ich glaube, das bringt er als US-Amerikaner mit. Mhm. Und so könnte man vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, Franziskus vom Ende der Welt, Kardinal Lomas hat zu ihm gesagt, vergiss die Armen nicht. Man hat fast den Eindruck bei Prevost so, die Einheit, der Frieden ein Stück weit geht nicht in der Spaltung weiter, sondern er hat das Bild gesagt, Hand in Hand, geht gemeinsam nach vorne. Insofern kann ich mir vorstellen, wird da sein Hintergrund auch sicher.
Ja, das ist ja auch wirklich das Thema dieser Tage. Also wie kann überhaupt Einheit gelingen? Das ist eine Frage für die katholische Kirche. Wie kann sie zusammengehalten werden?
Und da ist genau die Frage, das sind ja fast deutsche Verhältnisse. Also ein Amerikaner, der als Katholik einer sehr starken protestantischen Kirchen gegenübersteht. Das hatten wir zuletzt bei Benedikt XVI. Hilft das vielleicht, diese Erfahrung jetzt verglichen mit einem Papst, der aus einem urkatholischen Land kommt, wie Johannes Paul oder wie Franziskus auch?
Das prägt natürlich. Und das wird man dann auch merken, wie sich das widerspiegeln kann in einem interkonfessionellen Gespräch, in einem interreligiösen Gespräch. Ich denke aber, dass diese Frage einer, wie finden wir Gemeinsamkeiten, wie gehen wir nicht nur in eine Spaltung, eben auch die politische Frage dieser Welt ist, die durch das verstärkte Existieren von autokratischen Herrschern, von Rechtspopulisten im europäischen Bereich, aber ja auch in Amerika, dass er diese Frage so nach vorne stellt, zeigt, dass er wirklich auch zu einer sehr passenden Figur werden kann für diese Zeit. Und ich glaube, dass sicherlich die Kardinäle bei seiner Wahl da stark mit daran gedacht haben, welche Rolle kann die katholische Kirche in einer sehr stark säkularisierten Welt spielen? Welche Figur braucht sie nach innen, um nicht in die Spaltung zu gehen bei den unterschiedlichsten Vorstellungen? Welche Figur braucht es aber auch angesichts der entsetzlichen Kriege in Gaza, in Nahost, in der Ukraine? Und also da finde ich, schaut man diesen Auftritt an, hat er jedenfalls sehr verheißungsvolle Akzente gesetzt. Wir werden sehen. Bei Franziskus war auch eine Euphorie am Anfang und nach einiger Zeit ist man natürlich in den Mühen der Ebene angelangt. Aber ich würde sagen, der Start ist gelungen und es ist vielfach gesagt worden, ich will es nochmal hervorheben, er ist auch gelungen, weil er sich selbstbewusst anders dort auch hingestellt hat als Franziskus.
Ja. Was ich noch wichtig finde, ist quasi, wo steht denn der Katholizismus in den USA gerade? Denn der Katholizismus in den USA wird gerade natürlich massiv auch politisiert durch Donald Trump, der unter anderem auch deswegen die Wahl gewonnen hat, weil viele Katholikinnen und Katholiken am Ende eben auch für ihn gestimmt haben, weil es einflussreiche Bischöfe und Kardinäle gab, die sich hinter Trump gestellt haben. Gleichzeitig hat Trump der katholischen Kirche in den USA massiv die Mittel für die Flüchtlingshilfe gestrichen. Und ganz kurz bevor Franziskus gestorben ist, noch im Februar, hat Franziskus einen Brandbrief geschrieben an US-Präsident Trump und hat ihm quasi vorgeworfen, mit seiner Massenabschiebung von Geflüchteten und Migranten eben Nächstenliebe zu missachten, Menschen zu kriminalisieren. Also das ist eben die Kirche, aus der der neue Papst Prevost jetzt kommt.
Ich glaube, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich glaube, das Kunststück für diesen neuen Papst Leo den 14. wird, glaube ich, sein, dass er irgendwie auf diese polarisierte Lage jetzt reagieren muss. Und zwar anders als Franziskus, den ja viele als sprunghaft, manchmal dadurch vielleicht auch ein bisschen die Einheit der Kirche, ich will nicht sagen zerstörend, aber doch störend empfunden haben. Und das Kunststück wird dann sein, dass er sich vermittelnd, verwaltend auch auf eine gewisse Weise angeht, was auch die Synodalität und so weiter angeht, einerseits, aber andererseits sich in die Kontinuität von Franziskus trotzdem ganz bewusst stellt. Könnte man auf eine Art sagen, ist ein Widerspruch, aber zumindest hat er nicht widersprüchlich gewirkt gerade in dieser Präsentation gerade. Das war mein Eindruck.
Ja, aber ich glaube genau da wird auch der Punkt sein, an dem sich vielleicht auch die ganze Herausforderung der katholischen Kirche in der Moderne stellt. Denn es sind doch viele Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen und man könnte auch sagen Mehrdeutigkeiten, die er sozusagen mit denen die katholische Kirche umgehen muss. Ich mache das in einer Rede, kann man sehr gut alles umfangen und einfangen. Aber die Frage ist, was heißt das ganz konkret? Bedeutet das, wenn er sagt, synodale Kirche, ich bin bereit, den Ortskirchen, den Weltteilen mehr Eigenständigkeit zu geben und auf diese Weise mit den Spannungen umzugehen? Oder versteht er Hand in Hand im Sinne, ich versuche hier Ruhe reinzubekommen, was aber auch bedeutet, dass Konflikte, die bestehen und nötig sind, nicht ausgetragen. Das ist so das eine. Und das andere ist auch der Punkt, Sie haben es auch schon angedeutet, nämlich auf der einen Seite Diplomat zu sein, und das haben wir ja gesehen in den letzten Wochen und Monaten im Blick auf Ukraine-Russland-Krieg, ist das eine, versuchen zu vermitteln. Aber als Kirche habe ich auch die Option für die Leidenden, die Unterdrückten, für die Armen, für die Opfer von Gewalt. Und auch das ist eine inhärente Spannung. Also dieses Zeugnisgebende, und da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich gespannt. Ich habe schon öfters das Wort gespannt gesagt. Auf der einen Seite heißt gespannt neugierig. Aber ich würde jetzt hier nicht den Eindruck haben, zumindest nach seinem ersten Auftreten, dass er hier in die Vollen geht.
Mhm. Muss Leo vielleicht die Kirche auch theologisch reformieren? Ich möchte ein Beispiel nennen. Der moderne Mensch kann doch vielleicht mit dem Begriff der Auferstehung, so wie sie also jetzt wörtlich genommen wird in der katholischen Kirche, so viel nicht mehr anfangen.
Ich würde sagen, da sind wir genau bei der Frage, was das heißt in verschiedenen Kulturen und Kontexten. Okay. Denn je nachdem, aus welcher Kultur ich komme, je nachdem, in welcher Form der Glaubenssprache ich sozialisiert bin, ist die Vorstellung von Auferstehung und ewiges Leben eine Realität und eine ungefragte Realität. Bei uns ist das auf einmal ganz viel mit Deutung, wie Sie sagen, nahebringen. Und auch das spricht dafür, ich möchte die These wagen, eigentlich ist es nicht mehr wirklich, eine Weltkirche so zu verstehen, dass sie bis auf die unterste Ausdeutungsebene einheitlich ist. Wir können nur noch Weltkirche sein, ich sage jetzt wir als katholischer Theologe, wenn wir wirklich auch auf diese kulturellen und kontextuellen Differenzen eingehen und auch die ihre Eigenberechtigung haben.
8:09 ist es. Wir wollen jetzt an den Ort des Geschehens schalten zu unserem Korrespondenten, zu Ivo Maruschek, der sich in der Nähe des Petersplatzes befindet. Herr Maruschek, wie ist die Stimmung bei Ihnen in Rom?
Großartige Feierstimmung, würde ich sagen. Also das war wirklich 18:08, dass der Rauch tatsächlich weiß wurde und man auch die Glocken gehört hat als Bestätigung. Ja, das war da ist ein riesiger Knoten geplatzt, da brandete ein riesiger Jubel über den Platz und ja, dann setzte wirklich ein unglaublicher Ansturm auf den Petersplatz ein. Es war unglaublich, wie die Menschen zu Zehntausenden auf den Platz gekommen, geströmt, gelaufen sind. Ich habe Priester mit wehender Soutane die Straße hinunterlaufen gesehen, Ordensleute. Also der Platz ist jetzt gesteckt voll, die wollten alle dabei sein. Das ist unglaublich, wie schnell sowas in Rom geht.
Herr Marischek, haben die Italiener nicht heimlich doch darauf gehofft, dass einer der Iren einer ihrer Kardinäle Papst werden würde? Was bedeutet das jetzt für die italienische Kirche?
Ich würde sogar sagen, die Italiener haben nicht heimlich darauf gehofft, sondern sie haben unheimlich darauf gehofft, dass einer der ihren Papst wird. Also wenn man hier mit Italienern geredet hat, die haben immer zwei oder drei Namen gesagt. Das waren die Namen Matteo Zuppi, das ist der Vorsitzende der Bischofskonferenz, ein sehr populärer Priester, Erzbischof von Bologna. Dann Pietro Parolin wurde ja auch immer heiß gehandelt, die Nummer zwei im Vatikan unter Franziskus. Oder Pier Battista Pizzaballa, der Patriarch von Jerusalem, auch Italiener. Es bedeutet aber letztendlich, das Problem an der Geschichte war ja, dass Franziskus die Kirche bewusst mehr an den Rand geführt hat, sehr viele Kardinäle aus dem Süden der Welt, aus Afrika und Asien ernannt hat und dass man irgendwie jemanden gesucht hat, der jetzt diese beiden Welten wieder vereinen kann, den Norden und den Süden. Und genau dafür steht eben Leo XIV. Robert Prevost, weil der einerseits Nordamerikaner ist, den Norden kennt, aber andererseits eben einen Großteil seines Lebens im Süden, in Peru verbracht hat. Und das ist, glaube ich, das, warum er jetzt so ein Kompromisskandidat wurde, weil das jemand war, mit dem beide leben konnten, die nördlichen, also Nordamerikaner und Europäer, wie auch die südlichen. Und ich denke, das war es auch, was letztendlich dann die Italiener überzeugt hat, dass da jemand gewählt wird, der auch die Sorgen der Kirche im Norden kennt, wo einfach die Probleme völlig andere sind, als die sich im Süden stellen.
Herr Marischek, wir erleben hier in Deutschland, wie sich eine neue Bundesregierung auf den Weg macht. Ist schon bekannt, was jetzt der naheliegende oder der nächste Fahrplan des neuen Papstes ist?
Er hat eine kurze Ansprache eben gehalten, hat die Leute begrüßt, hat da sehr viel von Brücken bauen, von Weg gemeinsam gehen und vom Frieden gesprochen. Ein wirkliches Regierungsprogramm ist das nicht. Da muss man vielleicht mal versuchen, ein bisschen Exegese zu betreiben. Er hat sich den Namen Leo der 14. gegeben, bezieht sich damit auf Leo der 13. natürlich. Der letzte Namensträger, der diesen Papstnamen getragen hat, Leo der 13. stand auch für eine Öffnung der Kirche, stand für eine moderne. Also insofern, wenn der Name Programm ist, dann heißt das schon eine Öffnung der Kirche auch zu den Rändern hin, auch zur Modernität hin. Aber er ist insgesamt im Auftreten auch viel, viel vorsichtiger als sein Vorgänger Franziskus. Das hat man jetzt auch schon beim ersten Auftritt gesehen. Er hat vom Blatt abgelesen. Er war da schon sehr viel zurückhaltender und vorsichtiger, nicht so spontan. Er hat sich auch in seinen Äußerungen immer auf Franziskus bezogen. Also ich denke schon, dass man sich darauf einstellen kann, dass er den Reformweg von Franziskus weitergeht. Aber naja, vorsichtiger, vielleicht bedächtiger. Ich glaube, davon kann man im Moment ausgehen.
Ivo Marischek, direkt aus Rom. Dankeschön in die ewige Stadt, dürfen wir heute Abend wieder sagen. Und wir schauen nochmal auf das, was jetzt vor diesem Mann liegt. Eine gewaltige Aufgabe. Luisa Mayer, was wären jetzt die wichtigsten Aufgaben, die er anpacken muss?
Er muss die Kirche leiten. Ich will einmal anknüpfen an dieses Bitte. Vorsichtiger, was Ivo Marischek gerade gesagt hat. Die Frage ist so ein bisschen, was heißt das, wenn jetzt jemand vorsichtiger auftritt als Papst Franziskus und quasi bei Reformbewegungen möglicherweise sich da vorsichtig vorgeht? Ich habe gerade noch mal gelesen, Prevost hat sich zum Beispiel einmal dagegen ausgesprochen, Frauen zuzulassen für Weiheämter. So, das ist natürlich in Deutschland eine riesengroße Frage. Seit Jahren geht es darum, ob man die Weihe öffnet, damit eben auch Frauen vielleicht als allerersten Schritt mal Diakoninnen werden. Und ein Papst, der quasi vorsichtiger ist als Franziskus, droht natürlich in Deutschland zumindest reformorientierte Katholiken weiter zu verlieren, die sich eben seit langem echte Reformen wünschen und echte Veränderungen in der römisch-katholischen Kirche, die über Predigt und Seelsorge hinausgehen.
Wenn man neue Wege gehen will, Benedikt Schulz, hilft oder bremst der Vatikan dann? Also er ist ja in einem Umfeld mit vielen, sagen wir, mit einem ganzen Beamtenapparat, die ihm und Beraterinnen und Beratern, neuerdings ja eben auch Frauen, die ihm zur Seite stehen. Ist das eine Bürde? Benedikt hat das ja so mal formuliert auch. Und das war möglicherweise einer der Gründe auch seines Rücktritts.
Na, ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt in den folgenden Jahren sehen werden, welche Auswirkungen das gehabt hat, was Franziskus in der Kurie alles gemacht hat. Ja, also er hat ja Sachen verändert, er hat die Strukturen verändert, er hat vieles angestoßen. Er hat jetzt zum Beispiel Raffaella Petrini zur Regierungschefin des Vatikan ernannt. Er hat also neue Personen reingebracht. Er ist sozusagen irgendwann nicht weitergegangen und hat vieles sehr sprunghaft angegangen. Und ich glaube, deswegen vorsichtiger, das wird in Deutschland schwierig sein, aber ich glaube, dass dieses Bremsen des Vatikan, das wird im Vatikan nicht so ein großes Hindernis mehr sein, wie es das vielleicht vor 12 oder gar 2005 für Benedikt den 16. gewesen sein mag. Deswegen, ich glaube, die Herausforderung ist für ihn, wie er das hat Herr Sautermeister gerade auch kurz angedeutet, wie er mit der Weltkirche, mit den Kirchen in anderen Teilen der Welt umgehen kann. Das wird die Herausforderung sein. Stichwort Synodalität. Wie nimmt er die anderen Kirchen mit in einer Form, unbedingt auf die Einheit zu pochen oder zu sagen, wir haben unterschiedliche Regionen, wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten und wir lassen das zu und versuchen trotzdem die Einheit zu wahren. Das ist, glaube ich, das große Programm, vor dem er steht.
Der 8. Mai 2025 ist ein historischer Tag, Professor Sautermeister. Wofür steht dieser Tag jetzt ab heute für die katholische Kirche?
Das würde ich gerne in 10 Jahren beantworten.
Okay, wir kommen drauf
zurück. Denn ich glaube, jetzt ist noch ein bisschen zu früh für die Beantwortung dieser Frage. Aber was ich zu Herrn Schulz noch gern ergänzen würde, wir können die katholische Kirche auch mal unter der Perspektive anschauen, dass sie eine große Institution ist, eine unglaublich große Organisation. Und um solche Veränderungsprozesse anzustoßen, wie es Papst Franziskus getan hat, da braucht es eine gewisse charismatische Figur, die mit sehr viel Kraft ist, die sehr viel auch aufwirbelt und wo man nicht weiß, was dann am Schluss davon rauskommt beziehungsweise sich durchsetzt. Und insofern könnte man sagen, meistens sind aber so charismatische Persönlichkeiten nicht diejenigen, die das in Strukturen überführen, die Prozesse bringen. Und so glaube ich, dass vom Auftreten Leos des 14. es durchaus jemand sein kann, der gerade innerhalb der Kirche durch sein wenn er diplomatisches Geschick hat, auch signalisieren kann, ich arbeite hier dran.
Wunderbar. Ein ganz großes Dankeschön unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, dem Theologen Professor Jochen Sautermeister, meiner Kollegin Luisa Mayer, meinem Kollegen Matthias Giert, meinem Kollegen Benedikt Schulz. Das war unsere Sondersendung zur Wahl des US-Amerikaners Robert Prevost zum neuen Papst. Er hat sich den Namen Leo XIV. Gegeben und wir werden in den nachfolgenden Sendungen natürlich weiterhin darüber berichten.